Ja, auch von mir guten Morgen. Ich lese. Die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und kamen zusammen zu Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Azekah bei Ephes-Damin. Aber Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrunde und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, dass ein Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Lagern Philister ein Riese mit Namen Goliath von Gath, 6 Ellen und eine Handbreit hoch, und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen schuppendichten Panzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Loterz. Und er hat eine Beinharnische an seinen Schenkeln und ein ehernen Schild auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Und das Eisen seines Spießes hatte 600 Loteisen. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stand und rief zu dem Heer Israels und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch zu rüsten in einem Streit? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er wider mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag mich aber wider ihn und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein, dass ihr uns dient. Und der Philister sprach: Ich habe heutiges Tages dem Heer Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen und lasst uns miteinander streiten. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr.
Ja, vielen Dank, Angelika. Ich denke, wenn Sie damals den Vers für diese Woche gekannt hätten, dann hätten die den sicherlich auch gerne in Anspruch genommen. Werft alle eure Sorgen auf ihn. Ich denke, in so einer Situation befanden sich damals die Israeliten. Wenn sich die Blutgefäße verengen und das Herz pocht und das Blut 5-mal so schnell wie normal durch den Körper pumpt, die Muskelspannung zunimmt, sich alles verkrampft, die Atmung flacher wird, bis man kaum noch Luft bekommt. Wie nennt man das? Der Lorenz, der ist Arzt, der weiß das. Wie nennt man diesen Zustand der Panik? Ja, hat was damit zu tun? Angst, genau. Diesen Zustand nennt man Angst. Denn Angst hat etwas mit Enge zu tun. Und ich denke, wir alle kennen diesen Begriff, wir alle kennen diese Symptome. Und deshalb möchte ich diesen Morgen unter genau das Gegenteil stellen, nämlich es soll um Mutmachgeschichten gehen, Mutmachgeschichten aus der Bibel. Wir alle kennen das, wenn die Sorgen groß werden, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes Schiss bekommt. Hätten wir uns getraut, gegen den Riesen Goliath zu kämpfen? Jutta, wenn du das Bild mal anmachst. Oder hätten wir vielleicht eher versucht, wegzulaufen? Ich weiß jetzt nicht, ob der Zeichner dieser Zeichnung so die Größenverhältnisse richtig wiedergegeben hat. Wir haben das in dem Text, den die Angelika vorgelesen hat, gehört, wo die ganze Ausrüstung dieses großen Philisters beschrieben wird. Aber ist es nicht manchmal so, dass man sich der Angst stellen muss, so wie David das getan hat, vor circa 3000 Jahren? Und diese Geschichte, die schon so alt ist, die fasziniert immer wieder. Woher nimmt dieser Hirtenjunge den Mut, mit dem viel, viel größeren und stärkeren Goliath zu kämpfen? Diese Geschichte wird immer wieder zitiert, auch in unseren Tagen. Sei es beim Fußball, wenn ein vermeintlicher Außenseiter gegen einen vorherrschenden Club spielt, wenn in der Wirtschaft ein kleines Unternehmen versucht, gegen ein großes Unternehmen anzustinken oder sich durchzusetzen. Diese Geschichte ist in den Köpfen vieler Menschen. Und ich denke, das ist auch gut so, denn in unserem Leben brauchen wir solche Mutmachgeschichten. Und in dieser Geschichte, da entdecken wir einiges, was uns vielleicht hilft. Hilft in unserem Alltag. Und darauf möchte ich eingehen. Das Erste, worum es geht, ist, dass man sich Ängste eingesteht und dass man sie vor allen Dingen richtig einschätzt. Wir können davon ausgehen, gerade bei diesem Größenunterschied, dass auch David Angst hatte. Es ging für ihn um Leben und Tod. Aber nicht nur um sein Leben oder Tod, sondern es ging auch um die Zukunft seines Volkes. Wäre David getötet worden, hätte das geheißen, dass sein ganzes Volk versklavt worden wäre. Und ich denke, diese große Verantwortung, die lastete auch auf David, auch wenn wir das nicht direkt in der biblischen Erzählung beschrieben finden. Und wir sehen hier, es gibt durchaus Situationen, da ist Angst berechtigt. Und dann ist es wichtig, sich diese, zum einen diese Angst auch wahrzunehmen, aber sie sich auch einzugestehen. Wir hören oft, wenn man über Ängste oder Sorgen spricht, dass jemand dann sagt, ach, du brauchst dir keine Sorgen machen. Habt ihr schon mal gemerkt, dass dieser Spruch weiterhilft? Wahrscheinlich nicht. Und auch der Herr Jesus, der beschreibt das und er sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Also Angst ist durchaus etwas, was ganz natürlich ist und was immer wieder festzustellen ist, was für jeden von uns zutrifft. Wir dürfen Angst haben. Es gehört zum Menschsein dazu. Und wenn es dazu gehört, dann ist es auch wichtig, dass man sich das bewusst macht. Was Angst mit einem macht und was die Angst ja mit einem macht. Wie verändert Angst einen? Welchen Einfluss hat es? Und ich denke, da muss man unterscheiden zwischen Ängsten, die berechtigt sind und vielleicht sogar übersteigerten Ängsten, die in Wirklichkeit damit gar nichts zu tun haben. Der Goliath aus dieser Geschichte, der war sicherlich sehr angsteinflößend. Sein Name bedeutet der Glänzende. Ist es nicht manchmal so, dass der Glanz mehr trügt, mehr Schein als Sein, wie es in dem Sprichwort heißt? Und dann lassen wir uns blenden. Dann steigert man sich in etwas hinein. Das kann so weit gehen, dass man im wahrsten Sinne des Wortes Gespenster sieht, obwohl man eigentlich weiß, dass es sie gar nicht gibt. Ich denke, man kann festhalten, dass es nichts bringt, Angst zu verleugnen oder zu verdrängen, sondern dass es darum geht, dass man Angst bewusst wahrnimmt, sie sich eingesteht und versucht, sie realistisch einzuschätzen. Das Zweite ist, wenn man diese Angst, wenn man sich das eingestanden hat, das eingeschätzt hat, dass es wichtig ist, sich dieser Angst zu stellen. Wie wäre die Geschichte wohl ausgegangen, wenn der David nicht von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt worden wäre? Er sollte ihnen ja eigentlich nur etwas zu essen bringen. Mal gucken, wie die Kampfhandlungen denn so fortgeschritten sind, warum die nach 40 Tagen immer noch nicht richtig angefangen haben. Was wäre passiert, wenn David bei seinen Schafen geblieben wäre? Ob dann vielleicht der stärkste Israelit gegen Goliath gekämpft hätte? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätten sie Reißaus genommen, die Flucht ergriffen. Doch es gibt Situationen, und die kennen wir sicherlich auch in unserem Leben, da gibt es einfach keinen Ausweg. Da gibt es vielleicht auch kein Flüchten, kein Weglaufen. Da gibt es kein Zurück. Sondern, wie man sprichwörtlich sagt, da muss man durch. Und dann ist es Zeit, sich dieser Situation zu stellen, dieser berechtigten Angst. Wir können davon ausgehen, dass auch David sich seine Gedanken gemacht hat über den sogenannten Worst Case, das Schlimmste, was passieren kann. Aber David war nicht naiv, sondern ich denke, David, und in diesem Punkt ist er ein sehr schönes Vorbild, der zeichnet sich durch drei verschiedene Punkte aus. Zum einen hatte er ein sehr, sehr starkes Gottvertrauen. Er hat sich darauf verlassen, dass sein Gott mächtiger ist als der großgewachsene Philister, der sich über Gott lustig machte, ihn verspottete. Das glaubten sicherlich die israelitischen Soldaten theoretisch auch. Doch wie sah es in der Praxis aus, wenn es darauf ankommt? Ich denke, uns geht es genauso. Das Wissen, dass Gott an unserer Seite ist, das ist da. Aber setzen wir es auch in die Praxis um? David hatte in seinen jungen Jahren schon mit Löwen und Bären gekämpft. So lesen wir das in der Bibel. Als sie seine Schafe raubten, ist er hinter ihnen her, um sie wieder aus dem Rachen des Löwen oder des Bären zu entreißen. So lesen wir das in der Bibel. David war also jemand, der schon öfter sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Ob er die Gefahr immer richtig eingeschätzt hat, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen feststellen, Gott hat ihn stets bewahrt. Und ich denke, dadurch hat er Selbstvertrauen gewonnen. Oder ich möchte es anders ausdrücken, er hat Vertrauen auf Gott gewonnen. Vertrauen auf Gott, das sich entwickelt hat, weil er Erfahrung mit Gott gemacht hat. Weil er gemerkt hat, dass Gott immer dort eingreift, wo es drauf ankam. Und König Saul schenkt auch ihm sein Vertrauen. Und häufig, denke ich, ist es eine Frage des Vertrauens, ob wir bereit sind, uns Angst zu stellen, der Angst zu stellen oder nicht. Und ich denke, da ist es gut, wenn auch solche da sind, die uns zur Seite stehen, die uns Mut machen, die uns etwas zutrauen. Hier war es der Saul, der ihm es zutraute. Und auf der anderen Seite ein gesundes Selbstbewusstsein in Bezug auf die göttliche Zusage. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das ist übrigens eine biblische Aussage, keine biblische Aussage kommt so häufig vor wie diese Aussage. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Und ich denke, das ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen, wenn wir uns dieser Angst stellen, dass wir auch genau diese Zusage Gottes in Anspruch nehmen dürfen. Und ich denke, sich der Angst nicht zu stellen, bedeutet eben letztendlich auch mangelndes Gottvertrauen, Gott nichts zuzutrauen. Denn wir dürfen wissen, er ist allmächtig, er ist mächtiger als alles, was uns Angst machen kann. In Johannes 16, Vers 33, da heißt es, den Vers hatte ich ja eben schon zitiert, in der Welt habt ihr Angst. Der Vers geht weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich denke, das ist sehr schön, dass wir wissen dürfen, der Herr, der an unserer Seite steht, hat die Welt überwunden. Er hat am Kreuz von Golgatha besiegt, was uns Angst macht. Er selber hat die Angst vor dem Tod überwunden und er ist am dritten Tag auferstanden. Und ich denke, wer das glaubt, wer das in Anspruch nimmt, der kann die Angst und auch die Angst vor dem Tod verlieren, getrost abgeben an unseren Herrn. Dabei sollten wir bedenken, dass Tod, die Angst vor dem Tod sicherlich das ist, wovor wir uns am meisten fürchten, wovor die meisten Menschen sich fürchten. Weil es eine Verlustangst ist. Es ist etwas, was man verliert und was man unwiederbringlich wiederholen kann. Und deswegen ist diese Aussage unseres Herrn Jesus, dass er die Angst überwunden hat, die Welt überwunden hat, denke ich, eine wunderbare Zusage. Einen dritten Punkt, den wir bei David lernen, ist, dass er sich bei dem, sag mal, bei der Vorbereitung auf diesen Kampf mit Goliath nicht in die königliche Rüstung des Sauls pressen ließ. Die wurde ihm angeboten, aber er war viel zu schmächtig, um da reinzupassen. Das war sicherlich gut gemeint von Saul. Wäre vielleicht ein imposantes Bild gewesen, in einer glänzenden Rüstung dort aufzutreten. Aber er hat es nicht in Anspruch genommen. Denn das gilt auch für uns. Was nützt die beste Rüstung, wenn sie einem nicht passt? Ich denke, David hätte diesen Kampf gegen Goliath verloren, wenn er mit den gleichen Waffen gekämpft hätte wie Goliath. Keine Chance. Entscheidend hier war, dass David seine eigenen Stärken kannte. Das, was Gott ihm ganz persönlich als Gabe, als Fähigkeit geschenkt hat. Nicht ein Nachmachen irgendeines mutigen Kämpfers, der ganz besonders mit Schwert oder Speer umgehen kann. Nein, es waren seine Gaben, die er genutzt hat. Und er wusste, wie man mit einer Schleuder umgehen kann. Und er brauchte nur 5 glatte Steine, kein super gehärtetes und geschärftes Schwert. 5 glatte Steine. Geht uns das heute nicht genauso, dass wir in der leistungsorientierten Gesellschaft immer wieder auch mit Angst zu tun haben, zu versagen, Leistung nicht gerecht zu werden, wenn ein Chef Druck aufbaut, Dinge fordert, Dingen, denen wir vielleicht nicht gerecht werden können? Wie reagieren wir? Wollen wir fliehen? Wollen wir vielleicht dieselben Dinge einsetzen, die andere einsetzen, obwohl wir wissen, das können wir eigentlich gar nicht? Ich denke, das, was David uns hier vorlebt, nämlich Vertrauen auf die Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, und das Vertrauen auf Gott, das sind die Waffen, die Möglichkeiten, mit denen man die Angst überwinden kann. Ich denke, hier ist es wichtig, dass man auch diese Angst, die man vielleicht hat, nicht irgendwo Gott, sag ich jetzt mal, an die Backe hängt. Es ist nicht Gott, der uns Angst machen möchte. Es kann zwar sein, dass Menschen kommen, und wir erleben das ja gerade mit diesem islamischen Staat und diesen Strömungen, die es dort gibt, dass man versucht, im Namen Gottes Angst zu schüren. Aber das ist nicht das Wesen Gottes. Ich denke, das Wesen Gottes ist Liebe, Sanftmut, Barmherzigkeit, all die Dinge, die wir in der Bibel beschrieben finden. Ich denke, wenn wir darauf vertrauen, dass der Herr Jesus uns vergeben hat, dann brauchten wir uns nicht zu fürchten, jedenfalls nicht vor Gott. Und ich muss sagen, ich persönlich habe keine Angst vor Gott. Aber was ich habe, das ist Ehrfurcht vor Gott. Und das ist etwas anderes. Ehrfurcht vor Gott und wohl wissend, dass er jedem beisteht, der sich wie ein David gegen Goliath fühlt. Und dann verliert man die Angst, weil man weiß, Gott kämpft mit einem und siegt mit einem. Eine zweite Mutmachgeschichte finden wir im Neuen Testament. Da heißt es, als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und dem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug 100-fache Frucht. Ich möchte diese Geschichte vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel vorstellen. Der Sämann, der teilt mit vollen Händen aus, wie man das eben damals gemacht hat. Vielleicht hat er sich sogar gedacht, die Vögel, die da sind, die sollen ja auch nicht umkommen. Er war kein Samenkornzähler oder kein Erbsenzähler, der peinlichst genau darauf bedacht war, dass Körner nur dorthin fallen, wo sie dann auch einen entsprechenden Nährboden haben. Wenn er wenn man ein bisschen weiter schaut, dann wissen wir, im Endeffekt kommt es auf das Ende an. Und das Ende, das ist in diesem Fall die Erntezeit. Was wird geerntet? Und da haben wir gelesen, und einiges fiel auf gutes Land und es ging auf und trug hundertfache Frucht. In Summe, klar, muss man sagen, der Boden, der war nicht tipptopp, sondern der war so mehr oder weniger durchwachsen, wie wir sagen. Aber zur Erntezeit kann man feststellen, es hat sich doch gelohnt. Hundertfache Frucht. Die Misserfolge, die sind vielleicht traurig, aber sie fallen gar nicht ins Gewicht. Sie führen zumindest nicht dazu, dass der Sämann resigniert. Ich denke, auch das ist eine schöne Mutmachgeschichte. Der Sämann resigniert nicht. Obwohl er wusste, dass nicht alles ankommt, er hat trotzdem ausgesät. Und ich denke, so geht es auch uns, wenn wir Gottes Botschaft weitergeben, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir Menschen um uns herum begegnen. Sicherlich kommt nicht all das an, was wir sagen. Und sicherlich gibt es viele, die uns belächeln, die uns vielleicht verspotten, die uns nicht ernst nehmen. Aber ich denke, es ist trotzdem mutmachend, wenn wir überlegen, dass auch damals die ersten Jünger schon, wenn sie auszogen, gemerkt haben, es gibt nicht nur Zustimmung zu Gottes Botschaft, sondern es gibt Gleichgültigkeit und Ablehnung, es gibt sogar Verfolgung. Aber Gottes Wort fällt trotzdem auf guten Boden und es verbreitet sich. Ich denke, das ist sehr mutmachend. Das, was wir für Gott tun, das kommt irgendwie an. Er selber wird dafür sorgen, dass es ankommt. Es schützt uns auf der einen Seite davor, dass wir uns vielleicht selbst überschätzen, dass wir denken, Mensch, jetzt habe ich doch dem das Evangelium erklärt, der muss doch jetzt Gott annehmen, und dass wir vielleicht enttäuscht sind, wenn er es nicht macht. Und trotzdem wissen wir, dass sein Wort auf guten, fruchtbaren Boden fällt, wenn er das zulässt. Und deswegen können wir es ihm getrost abgeben. Und genauso, denke ich, ist es mutmachend für uns. Bei dem, was wir vielleicht hören, was wir in seinem Wort lesen, wie viel setzen wir davon um jeden Tag? Sind wir nicht selber so ein durchwachsener Boden? Und ich finde es trotzdem schön, wenn wir in unserem Leben manchmal merken, das, was wir hören, was wir verstanden haben, was wir in unser Herz aufgenommen haben, das bringt Frucht, das kann ich weitergeben. Gott wirkt in mir. Ich finde, das macht Mut, das dürfen wir wissen, auch wenn es viele resignierende Situationen gibt. Eine letzte Begebenheit, ich habe mir mal so ein Bild rausgesucht, ich persönlich denke nicht, dass man da oben über dem Kopf von dem Petrus so einen Kreis gesehen hat oder was auch immer das sein soll, aber das ist die Situation zu Pfingsten. Eigentlich könnte man sagen, Pfingsten, das ist ja wie Geburtstag feiern, das ist nämlich die Geburtsstunde der Gemeinde letztendlich. Und warum ist Pfingsten ein Mutmachfest? Und ich denke, dass wir Pfingsten, wenn wir uns daran erinnern, feststellen können, dass Gott uns reich beschenkt hat, nämlich mit seinem Geist. Ich mag so vielleicht denken, ja okay, so ein Geist, einfach nur so ein Heiliger Geist. Ich habe gedacht, vielleicht gäbe es ein richtiges Geschenk. Vielleicht ist es deshalb auch so, dass viele Menschen lieber Weihnachten feiern, weil da gibt es ja viel handfestere Geschenke als das, was wir damals vor fast 2000 Jahren an Pfingsten bekommen haben. Aber ich denke, wie wunderbar dieses Geschenk ist, das Gott hier gemacht hat, dass sieht man allein schon, wenn man sieht, wie sich Gemeinde entwickelt hat. Wenn wir zurückschauen, dann waren das damals, kann man sagen, so am Anfang gerade mal ein Dutzend Leute. Also mal gut zwei Hände voll. Und jetzt, ich weiß nicht, wie jetzt die aktuellen Schätzungen sind, aber circa 1 Milliarde Christen auf der Welt. Auch wenn vielleicht hier in unseren Breitengraden die Gläubigen, die Menschen, die sich zum Herrn Jesus zählen, immer weniger werden, Christsein vielleicht nicht mehr so populär ist, dürfen wir doch feststellen, in der Welt sieht es, und das ist schön, anders aus. Gemeinde ist noch nie so schnell gewachsen wie in den letzten 100 Jahren. Und das ist mutmachend. Und ich denke, nicht zuletzt wegen dem Geschenk, das Gott selber uns gemacht hat, seinen Geist. Paulus formuliert das in Römer 5, Vers 5, indem er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gottes Geist ist in jedem Christen gegenwärtig. Vielleicht hat man manchmal so die Situation, dass man sich fragt, ja, habe ich auch den Heiligen Geist? Ich denke, es gibt ein sehr einfaches Mittel, das herauszufinden. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im Kapitel 12, Vers 3, niemand kann Jesus einen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und in Römer 8, Vers 9 heißt es, und wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich denke, das ist eine ganz einfache Definition. Wenn wir den Herrn Jesus als unseren Herrn bekennen, wenn wir ihn als unseren Herrn benennen, dann können wir das nur, weil sein Geist in uns wirkt. Und diese Definition ist sehr einfach und ich finde das mutmachend, weil ich das nämlich ganz einfach selber feststellen kann. Wer darin gewiss ist, dass er zum Herrn Jesus gehört und ihn als Sohn bekennt und als seinen Herrn bezeichnet, der hat auch den Heiligen Geist. Das ist eine wunderbare Wirklichkeit, die, wenn wir an Pfingsten denken, wieder neu in unserer Erinnerung sein darf. Es ist nichts anderes als die kraftvolle Gegenwart des lebendigen Gottes, mit dem uns der Herr beschenkt hat. Sein Geist ist gegenwärtig. Durch seinen Geist wurde die Welt geschaffen. In dem 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, es ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ist das nicht wunderbar? Und ich denke, das ist weit, weit mehr als alle Weihnachtsgeschenke, die ich jetzt in 49 Jahren geschenkt bekommen habe. Das ist ein wunderbares Geschenk für jeden, der den Herrn Jesus ernst nimmt. Ein wunderbares Angebot, eben auch seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, mit diesem Geist sind wir in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Und das macht Mut. Der Herr Jesus macht uns Mut, indem er uns seinen Heiligen Geist zur Seite stellt. Und ich denke, wichtig ist es einfach, wie bei jedem Geschenk, es in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Kraft, die er uns gibt, auch zu rechnen. Ihn mit hineinzunehmen in unser Leben und ihm etwas zuzutrauen. Dafür ist es da. Dafür ist er da. Und ich denke, dann können wir weiterwirken. Dann können wir ein Segen sein, auch letztendlich hinaus in die Welt. Und wenn wir an die Geschichte von dem Sämann denken, dass wir vielleicht eben auch Säfrauen und Männer sind, dann dürfen wir wissen, hey, das ist nicht unser Job alleine. Sondern Gott ist bei uns, denn er hat uns seinen Geist gegeben. Und es geht noch weiter. Gerade auch, was unser Wachstum, was unsere Entwicklung angeht. In Johannes 14, Vers 26, da heißt es, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist nicht wunderbar. Manchmal denkt man sich, hey, wie soll ich denn das alleine so in der Bibel lesen, das behalten und alles auf die Kette kriegen? Wir haben jemanden, der uns hilft. Ich sag mal, wie ein guter Nachhilfelehrer, wobei das sicherlich ein schwacher Vergleich ist. Er wird uns alles lehren und euch an alles erinnern. So heißt es in Johannes. Gottes Geist ist unser Lehrmeister, der uns einfach hilft, ihm in rechter Weise nachzufolgen und der uns überhaupt dazu fähig macht, in die Lage setzt. Zum Schluss noch eine ganz praktische Frage. Wie kann man so etwas umsetzen? Und in Matthäus 26, da gibt der Herr Jesus uns zwei ganz wertvolle Tipps. Er sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachen und beten, sich mit ihm auseinanderzusetzen, immer präsent zu sein, sich immer vor Augen zu führen, dass er bei uns ist und dass wir ja, mit seiner Hilfe eben keine Angst vor der Angst haben brauchen, sondern dass wir mit seiner Hilfe vernünftig umgehen. Zum Abschluss ein Vers aus Epheser 5, der uns Mut machen soll. Mut machen auch für den Alltag. Da heißt es nämlich, lasst euch vom Geist erfüllen, vom Heiligen Geist, indem ihr anfangt, miteinander in Psalmen dem Herrn zu singen, einander zu ermutigen und im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Gott dem Vater, zu danken zu jeder Zeit, überall und für alles. Ist das nicht mutmachend, mit seinem Geist einander den Herrn zu loben, so wie wir das auch heute Morgen gemacht haben, uns zu ermutigen, uns gegenseitig zu helfen, uns zu stärken mit seinem Wort, aber auch eben mit dem ganz praktischen Miteinander als Geschwister und vor allen Dingen auch nicht zu vergessen, uns immer wieder bewusst zu machen, was er Wunderbares für uns tut, ihm zu danken in unserem Leben, in unserem Tun, überall und für alles, uns immer wieder neu bewusst zu machen, dass es uns jetzt so gut geht, dass wir in einem Land leben, in dem es noch Frieden gibt. All diese Dinge, das schenkt er. Und ich denke, diese Dankbarkeit, die führt uns wieder neu ins Bewusstsein, mit welchem wunderbaren Herrn wir es zu tun haben. Und es hilft uns, Angst zu überwinden, wie es damals einem David geholfen hat, wie es einem Sämann Mut macht, das Wort immer wieder auszuteilen, ja, und wie es uns hilft, in unserem Alltag als Christ zu leben. Amen.